Ökosystemdienstleistungen sind quasi Nebenprodukte oder Abfallprodukte von der eigentlichen Bewirtschaftung, für die der Bauer kein Geld kriegt, aber die trotzdem total wichtig sind für uns als Gesellschaft.
Das ist wahrscheinlich auch die Begründung, warum wir so wenig Ackerbau haben, weil sie einfach das Grünland bei uns deswegen bewährt hat.
In so Grünlandböden sogar bis zu 8-mal mehr CO2 gespeichert wird als in Waldböden, wo man doch eigentlich sagt, die Wälder sind die großen CO2-Speicher der Erde. Dabei sind es eigentlich die Grünlandböden.
Dann ist es eigentlich nur mehr ein Grund dafür, dass man die Flächen frei hält und dass man probiert, dass man mit Weidehaltung oder mit was auch immer diesen Grünlandanteil zumindest hält.
Dass im Landkreis Miesbach 62% der Höfe keinen unmittelbaren Nachfolger in Aussicht haben.
Aber wenn wir so weitermachen, dann bleibt nicht mehr viel über.
Landwirtschaft im Landkreis Miesbach. Wie schaut die in Zukunft aus? Um dies zu erfahren, bin ich unterwegs mit dem Mirschbecker Milchkandl. Auf der Suche nach Fragen und Antworten rund um die Landwirtschaft. Ein Podcast der Ökomodellregion Miesbacher Oberland.
Grüß dich. Heute geht's wieder um die Zukunft der Landwirtschaft. Und wer sich nun mit der Zukunft im Landkreis Miesbach beschäftigt, ist der Simon Kortus, Leader-Manager bei der SMG. Leader ist ein EU-Förderprogramm für den ländlichen Raum. Und für dieses Förderprogramm hat man im letzten Jahr eine Stärken-Schwäche-Analyse für den Landkreis gemacht. So ein bisschen als Grundlage für die weitere Entwicklungsstrategie. Und ein Teil davon war auch der Bereich Landwirtschaft. Und der Teil, der interessiert mich jetzt besonders. Simon, grüß dich.
Servus, Kathleen.
Simon, vielleicht magst du dich kurz vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen und vielleicht dann auch noch gleich zu Leader.
Mache ich gerne. Genau, ich bin der Simon, ich bin 28 und war eigentlich beruflich mal auf dem Weg zum Förster und bin dann kurz vor der Ziellinie falsch abgebogen, wenn man das überhaupt sagen kann, und bin dann im Landkreis Miesbach gelandet und deswegen jetzt seit 2019 für das EU-Förderprogramm LIDA zuständig. Mit LIDA wollen wir Kommunen und Vereinen, Initiativen, Ehrenamtlichen, all denjenigen, die sich für ihre Heimat oder für ihr Zuhause engagieren wollen, die wollen wir unterstützen, indem wir Projekte fördern, die für ihre Gemeinde umsetzen. Genau.
Ah ja, seit 3 Jahren machst du das quasi.
Mach ich seit 3 Jahren, ja.
Da hast du ja schon ein bisschen was gesehen vom Landkreis.
Tatsächlich sehr viel. Das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Initiativen und Themen ins Gespräch und in Kontakt komme und ich lerne jedes Mal was Neues dazu.
Aha. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele sagen von LIDA-Projekten, die irgendwie umgesetzt worden haben in der letzten Zeit?
Ja, da gibt es so viele. Wir haben inzwischen schon über 80 kleine und große Projekte unterstützt seit 2014. Seitdem ist der Landkreis nämlich LIDA-Region. Und wir sind da in gewisser Weise einfach so ein ganz bunter Haufen, in dem sich ganz viel von dem wiederfindet, was man so aus dem Landkreis kennt. Also da geht es um soziale Themen. Das sind die vielen kleinen Vereinsprojekte, die wir da unterstützt haben. Oder auch die Begegnungsorte in den Gemeinden, die wir da umgesetzt haben. Vielleicht, um eins zu nennen, das neue evangelische Gemeindezentrum in Miesbach. Da geht es um touristische Sachen, die Themenwege auf den Wendelstein oder der Lehrgarten in Kreuth, wo man versucht, so ein bisschen den Kindern oder auch den Gästen die alpine Natur ein bisschen näher zu bringen. Da geht es um Natur und Landwirtschaft auch. Wir haben ein großes Projekt gehabt, wo es um Urlaub auf den Bauernhof ging. Da geht es um Geschichtliches. Wir sind gerade dabei, oder die Gemeinde Fischbachau und Bad Feilenbach, die sind gerade dabei, den alten Bewetterungsstollen für das Haushammer Bergwerk in Deisenried umzubauen, in einen begehbaren Museumsstollen. Oder eben auch um kulturelle Sachen, der Umbau vom Sudhaus in Valais oben zu so einem kleinen Kulturzentrum, wo immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Oder direkt gegenüber startet jetzt gerade der Umbau vom alten Schloss zum weltweit größten Orgelmuseum.
Ah ja, stimmt, das habe ich in der Zeitung schon gelesen. Wow, das ist ja voll vielfältig. Aber uns geht es jetzt auch ein bisschen um die Landwirtschaft. Du hast ja gesagt, Urlaub auf dem Bauernhof, das ist natürlich ein wichtiges Standbein, gerade in unserer Region. Aber ihr habt jetzt im letzten Jahr eine Stärken-Schwäche-Analyse für den Landkreis gemacht. Das ist eigentlich der Grundstein für die aktuelle Entwicklungsstrategie für den Landkreis. Und eben in dieser Stärken- und Schwäche-Analyse, da hat es auch den Bereich Landwirtschaft gegeben. Und da finde ich, da haben ein paar ganz interessante Sachen rausgekommen, die wo mich echt überrascht haben. Simon, vielleicht magst du da einfach ein paar vorstellen und so diese Eckpunkte sagen, was da rausgekommen ist.
Ja, genau, du hast es gesagt, das war die Grundlage für die Entwicklungsstrategie, an der wir gerade arbeiten, wo wir uns eben damit auseinandersetzen wollen, in welche Richtung sich der Landkreis weiterentwickeln soll. Und da ist es natürlich ganz arg wichtig, neben dem Subjektiven, was die Leute, die hier wohnen, sich vornehmen oder gern hätten oder sich wünschen, dass man auch auf die Zahlen schaut. Und deswegen wird das jetzt vielleicht in den nächsten 10 Minuten oder so ein bisschen trocken und viel, viel Statistik. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz spannend. Genau, als erstes muss man sagen, dass die Landwirtschaft eine ganz unterschiedliche Bedeutung in den Gemeinden hat. Also wir haben Gemeinden, da sind plus 10% der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Wir haben aber auch Gemeinden, wo über 50% der Fläche landwirtschaftlich genutzt sind. Das heißt, es ist von Kommune zu Kommune ganz unterschiedlich, wie wichtig die Landwirtschaft ist. Das allererste, was wir festgestellt haben, ist, dass es einen ganz großen Anteil der Fläche ist Dauergrünland, also Weidevieflächen. Und man muss zwar sagen, dass die Grünflächen unter Druck sind. Wir haben seit 2014 haben wir festgestellt, sind ca. 2000 Hektar von diesem Grünland verloren gegangen. Zum einen, weil wir einen Trend haben, dass Grünland umgewandelt wird in Ackerflächen. Die Ackerflächen haben sich seit 2014 mehr als verdoppelt. Und zum anderen gehen natürlich landwirtschaftliche Flächen für Siedeln, für Verkehr und so weiter verloren. Und das ist total schade, weil dieses Dauergrünland, das liefert ganz wertvolle Ökosystemdienstleistungen, neben dem, was sie halt für die Kühe, die darauf weiden, leistet. Und Ökosystemdienstleistungen sind quasi Nebenprodukte oder Abfallprodukte von der eigentlichen Bewirtschaftung, für die der Bauer kein Geld kriegt, aber die trotzdem total wichtig sind für uns als Gesellschaft. Ich mag einfach ein paar nennen. Das erste ist das Thema Erosion. Es gibt so Risikokartierungen, wo man sich damit auseinandersetzt, was für eine Gefahr Erosion für die Böden in Bayern und in ganz Deutschland spielt. Da gibt es den R-Faktor, das ist kompliziert mathematisch berechnet. Der R-Faktor sagt aber letzten Endes nichts anderes aus, wie gefährdet ist der Boden in einer bestimmten Region davon zu erodieren. Und in Miesbach ist dieser R-Faktor so hoch wie fast nirgendwo in Deutschland. Das heißt, die Böden im Landkreis sind ganz besonders davon gefährdet, wenn es regnet, dass da die Oberfläche und der Humusboden quasi weggeschwemmt wird. Und das Wurzelgeflecht von diesem Grünland hält einfach den Boden fest und dann ist er nicht so gefährdet, dass er eben weggeschwemmt wird. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Das zweite Thema ist das Thema Trinkwasserschutz.
Darf ich da schnell noch nachfragen? Das habe ich jetzt verstanden, weil es bei uns so viele Niederschläge gibt und weil wir wahrscheinlich auch die Hangneigung haben, ist das halt, sind wir eigentlich theoretisch sehr erosionsgefährdet. Aber durch das, dass wir so einen hohen Grünlandanteil haben und die Wurzeln das quasi festhalten, den Humus, schwappt es nicht weg. Das ist wahrscheinlich auch die Begründung, warum wir so wenig Ackerbau haben, weil sie einfach das Grünland bei uns deswegen bewährt hat.
Genau, sicherlich. Man sieht das ja auch, wenn man wandern geht. Da, wo die ausgetretenen Pfade nach oben gehen, da bilden sich dann so tiefe Rinnen, da wird es rausgeschwemmt. Mhm. Und überall da, wo nebendran die Wiese ist, wo die Kühe drüber laufen, da bleibt das Gras da und da bleibt auch der Boden da.
Okay, also ich fasse jetzt zusammen. Grünland wichtig gegen die Erosion.
Genau.
Okay, nichts Neues, aber trotzdem im Landkreis ein wichtiges Thema. Super. Nächster Punkt, Simon.
Genau, das nächste Thema ist der Trinkwasserschutz. Das kann man ganz schön an Zahlen nachvollziehen, die wir auch erhoben haben. Und zwar geht es da um die Nitratbelastung im Grundwasser. Die wurde 2020 in einem ganz neuen Bericht deutschlandweit angeschaut und da waren 27% der Messstellen über dem Grenzwert, der da festgelegt worden ist, von 50 Milligramm je Liter Wasser. Und die Messpunkte, die da im Landkreis Miesbach sind, die liegen da alle weit drunter. Die sind irgendwo zwischen 3 und 10 Milligramm je Liter, also wirklich deutlich drunter. Und das, obwohl wir auf der anderen Seite quasi einen überdurchschnittlich hohen Eintrag von Stickstoff in die Fläche haben. Einfach weil wir ja die Weidehaltung haben, wo Gülle anfällt, die dann rausgefahren wird auf die Fläche, auf die Wiesen. Das heißt, obwohl wir mehr Stickstoff in die Fläche bringen als durchschnittlich, liegen wir in der Belastung des Grundwassers unter den Grenzwerten und zwar deutlich.
Und das liegt wahrscheinlich auch am Grünland.
Genau, das liegt am Grünland, weil die Wurzeln, so wie sie den Boden festhalten, halten die auch den Stickstoff oder die Gülle fest. Dann wird die nicht einfach so nach unten ins Grundwasser ausgewaschen, sondern die fließt dann ganz langsam durch den Boden durch. Und die Pflanzen haben Zeit, den Stickstoff aufzunehmen und für ihr Wachstum zu nutzen. Und dann landet der nicht einfach so im Grundwasser, sondern ist wirklich nützlich und hilft halt den Pflanzen beim Wachsen.
Also dann ist quasi das Nitratproblem für uns jetzt erstmal kein Problem, sondern ich habe einfach die Top-Trinkwasserqualität, die einfach eine wahnsinnige Stärke vom Landkreis ist.
Genau. Wir alle wollen Wasser trinken.
Mhm. Gut.
Genau. Was mich persönlich total überrascht hat, ist das Thema CO2-Speicher. Grünlandflächen speichern doppelt so viel CO2 wie Ackerböden. Das liegt ganz wesentlich an dem Humus, der in den Grünlandböden steckt. Da findet einfach ein deutlich besserer und umfangreicherer Humusaufbau statt. Und in diesem Humus wird eben das CO2 dauerhaft gespeichert. Alles, was über der Oberfläche quasi passiert an Produktion, ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Kreislauf. Das Gras wird abgeerntet, die Kuh kriegt es zum Futtern, die Kuh geht dann wieder auf die Toilette und das Ganze fliegt als Dünger wieder raus auf die Wiese. Das heißt, das ist so in gewisser Weise ein Kreislauf und eine Nullnummer. Aber alles, was in dem Humus ist, ist dauerhaft im Boden gebunden. Und was mich noch mehr überrascht hat, ist, dass in so Grünlandböden sogar bis zu 8-mal mehr CO2 gespeichert wird als in Waldböden, wo man doch eigentlich sagt, die Wälder sind die großen CO2-Speicher der Erde. Dabei sind es eigentlich die Grünlandböden. Und was ich auch ganz spannend gefunden habe, war, es gibt eine Untersuchung in Kalifornien, die kann man jetzt nicht 1:1 auf den Landkreis Miesbach übertragen, weil natürlich da andere Gräser wachsen als bei uns. Aber diese Grünlandflächen sind deutlich anpassungsfähiger und deutlich trockenstressresilienter als quasi zum Beispiel Wälder. Und damit sind die natürlich im Klimawandel noch mehr geeignet als CO2-Speicher, weil sie nicht so anfällig sind für die Temperaturveränderungen, die ja mit dem Klimawandel einhergehen.
Mhm. Dann ist quasi das Grünland wertvoller, wenn man es jetzt rein aufs Klima betrachtet, als zum Beispiel Wälder.
Genau.
Das ist ja verrückt. Das hätte ich mir nicht gedacht.
Hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, vor allem nicht als Förster.
Stimmt. Okay, das heißt, das ist aber total, dann ist es eigentlich nur mehr ein Grund dafür, dass man die Flächen frei hält und dass man probiert, dass man mit Weidehaltung oder mit was auch immer diesen Grünlandanteil zumindest hält, weil das ist ja schon die Gefahr, das haben wir ja im letzten Podcast gehört mit der Almwirtschaft, dass wenn weniger Almviech auf die Berg ist, dann wächst es zu, dann habe ich zwar einen Wald, das jetzt der Wanderer nicht so gern mag und wie du sagst, auch das Klima vielleicht nicht so gern mag. Okay, habe ich so noch gar nicht gesehen. Super. Ja, Simon, jetzt waren wir schon bei den Stärken. Aber ich glaube, es gibt auch Schwächen im Landkreis, oder?
Genau. Mit dem hohen Anteil an Grünland geht natürlich auch einher, dass wir relativ wenig Ackerflächen haben. Das sind nur etwa 5% von der Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird. Und das wird sogar noch schlimmer, in Anführungszeichen. 72% von diesen Ackerflächen werden hergenommen für die Produktion von Nahrungsmitteln für die Tiere. Oder für Energiepflanzen, die dann irgendwo entweder in Biogasanlagen landen oder in unserem Sprit, im E10-Sprit. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum ist denn das eine Schwäche? Dann kaufen wir unser Gemüse halt von woanders her. Wir haben in dieser Entwicklungsstrategie haben wir einen ganz starken Fokus auf das Thema Resilienz gelegt. Resilienz beschreibt quasi, das ist ein ganz tolles Fachwort, das gerade von allen gern gebraucht wird, aber letzten Endes beschreibt es nichts anderes als das, wie widerstandsfähig sind wir, wenn wir von Krisenereignissen von außen getroffen werden. Wir merken das gerade in der aktuellen Situation. Der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass die Benzinpreise steigen, dass die Nahrungsmittelpreise steigen, dass vielleicht die Düngerversorgung für die Landwirtschaft nicht mehr ganz so gesichert ist oder zumindest einfach teurer wird. Und es gibt Regionen in der Welt, die eben so abhängig sind von diesen Nahrungsmittelimporten, dass sie jetzt ein ganz ernsthaftes Problem kriegen und dass vielleicht auch Hungersnöte drohen. Und je mehr wir quasi selber machen können, je mehr wir bei uns in der Region haben, desto besser stehen wir natürlich da, wenn irgendwo auf der anderen Seite von der Welt irgendwas passiert oder in unserem Nachbarland was passiert, weil wir die Sachen einfach bei uns haben. Das heißt, solange es bei uns nicht passiert, können wir weiter uns ein bisschen versorgen. Das heißt, das ist das Ziel, möglichst viel an den Dingen, die wir so haben wollen, fürs tägliche Leben bei uns in der Region herzustellen. Und wenn wir natürlich bloß ganz arg wenig Ackerflächen haben und den Großteil der Ackerflächen dann auch noch für die Nahrungsmittelproduktion für die Viecher hernehmen, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir fast keine Produktion für den Menschen haben an Nahrungsmitteln. Dann sind wir abhängig von anderen Regionen.
Ja, bei uns wird halt auf die Ackerflächen, es ist einfach so, da wird hauptsächlich Mais gebaut. Aber das stimmt, wenn wir uns selber versorgen möchten oder einfach einen kleinen Schritt in die Richtung gehen möchten. Und das hat man jetzt ja auch gesehen, wie du gesagt hast, Corona eigentlich schon gezeigt und jetzt die Ukraine noch viel mehr. Ist es total wichtig, dass wir diese Ackerflächen auch für uns Menschen nutzen. Ich träume immer irgendwie so vom Haben. Es ist tatsächlich alles nicht so einfach und es ist einfach auch die Wirtschaftlichkeit, die da gegeben sein muss, dass der Landwirt das anbaut. Aber wir von der Ökomodellregion probieren ja auch immer, dass wir irgendwelche Vermarktungswege auftun. Also wir bleiben natürlich dran, aber das stimmt. Vielleicht könnte man die 5% Ackerfläche noch irgendwie ein bisschen anders nutzen. Wir werden sehen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht.
Genau, großes Problem ist sicherlich da auch, dass viele von den Flächen sich überhaupt nicht eignen als Ackerflächen, so richtig. Mhm. Es gibt da so einen Index, wo quasi die Erzeugerbedingungen eingestuft werden, von ungünstig bis günstig. Und der Großteil oder viele Gemeinden haben einfach einen Großteil der Flächen in ungünstigen Erzeugungsbedingungen. Das heißt, die sind eigentlich gar nicht so geeignet, um da wirklich gut Ackerbau drauf betreiben zu können. Es gibt nur zwei Gemeinden im Landkreis, das ist Ottafing und Valley, wo quasi mehr als die Hälfte der Flächen in den günstigen Erzeugungsbedingungen steckt.
Ja, die haben einfach die besseren Bienen und es ist ja nicht von irgendwo her, dass wir so wenig Ackerbau haben.
Genau.
Sonst hätten sie es ja machen. Also, genau. Gut, also das ist jetzt einmal der geringe Ackeranteil. Aber was haben wir denn noch von den Schwächen im Landkreis, was in deiner Studie rausgekommen ist?
Ja, das ist was ganz Offensichtliches, das aber trotzdem, wenn man die Zahlen sich anschaut, eine ganz andere Bedeutung bekommt, und zwar ist das der Verlust von landwirtschaftlichen Flächen. Wir haben einen ganz großen Siedlungsdruck. Jede Gemeinde will irgendwie Flächen ausweisen für neue Wohngebiete oder ein Industriegebiet. Wir wollen immer neue Straßen, Umfahrungsstraßen und so weiter. Und meistens geht das auf Kosten der landwirtschaftlichen Flächen. Wir haben seit 2014 1.000 Hektar verloren und seit Anfang der 2000er sogar 5.000 Hektar. Das ist jetzt einfach so als Zahl, sagt jetzt erstmal nicht so viel aus. Aber wenn man dann das in Relation setzt zu der Gesamtlandkreisfläche, dann sind diese 5.000 Hektar, die quasi seit Anfang der 2000er verloren gegangen sind, 5% der Gesamtlandkreisfläche. Und das ist natürlich schon viel an Fläche, die da verloren gegangen ist.
Das heißt, in den letzten 20 Jahren haben 5% der Landkreisfläche aus der Landwirtschaft in irgendwelche anderen Sachen geflossen.
Genau.
Aber wenn wir so weitermachen, dann bleibt nicht mehr viel über.
Genau. Und das Schlimme ist, es ist auch nicht absehbar, dass es weniger wird. Also der durchschnittliche Flächenbedarf pro Gemeinde hat sich so in den letzten 10 Jahren um im Mittel 3% erhöht. Es gibt sogar Gemeinden, wo der Flächenbedarf oder der Flächenverbrauch um 6 oder 7% gestiegen ist. Das heißt, wir verbrauchen immer noch mehr Fläche als in den Jahren davor.
Aber das verstehe ich nicht. Ich höre immer dauernd Flächen sparen. Wir müssen vom Flächenverbrauch runter, schon seit Jahren. Und eigentlich passiert genau das Gegenteil.
Ja, leider.
Ui, da sind mir Kommunalpolitiker, glaube ich, gefragt.
Ja, und es ist nicht so einfach, da Lösungen zu finden, das weiß ich. Aber die muss man auf jeden Fall finden, weil Fläche ist begrenzt. Und wenn wir erstmal alles zugebaut haben, dann muss man vielleicht feststellen, dass man sich vom Beton dann nicht ernähren kann.
Also gut, wir halten jetzt fest, der Flächenverbrauch ist enorm und leider auch nicht stagnierend.
Genau.
Mhm. Gut, das ist traurig, aber das nehme ich jetzt mal so mit. Das, ja. Hast du noch irgendeine Schwäche? Jetzt bin ich vielleicht schon ein bisschen nicht mehr ganz so euphorisch. Aber gut, wir sind ja dazu da, dass wir vielleicht Lösungswege aufzeigen. Und wir geben uns jetzt auch noch eine dritte Schwäche.
Genau. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich ganz ehrlich mit dem auseinandersetzt, wie es ist. Weil ansonsten findet man die Probleme ja gar nicht und macht sich vielleicht gar nicht so die Gedanken. Und jetzt habe ich mir das Schlimmste bis zum Schluss aufbewahrt. Das war auch eine Zahl, die mich total schockiert hat. Und zwar geht es da um die Hofnachfolge oder das Höfesterben. Und zwar haben wir herausgefunden, dass im Landkreis Miesbach 62% der Höfe keinen unmittelbaren Nachfolger in Aussicht haben. Das ist eine irre Zahl. Man weiß, dass der Strukturwandel stattfindet, dass Höfe aufgeben müssen. Aber die Zahl, die hat mich wirklich schockiert.
62%.
62%. Genau. Und das hat natürlich ganz enorme Auswirkungen. Ich habe da mal ein bisschen, ich bin kein Mathematiker, aber manchmal spiele ich ganz gern mit Zahlen. Und deswegen habe ich mal eine kleine Rechnung angestellt. Das Landwirtschaftsamt in Holzkirchen führt aktuell 1047 landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis Miesbach. Und die haben durchschnittlich bewirtschaften die eine Fläche von 24 Hektar je Betrieb. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich diese 62% keine Nachfolger finden, das ist natürlich der schlimmste Fall, aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Und gleichzeitig gehen wir davon aus, dass all die Flächen, die in diesen Betrieben gesteckt haben, auch weiterhin in der Landwirtschaft bleiben. Das ist nicht ganz realistisch. Wir haben ja gerade über den Flächenverbrauch gesprochen, aber da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Und wenn das jetzt dann wirklich passiert, dass die Höfe alle aufgegeben werden müssen und die verbleibenden Höfe dann quasi diese Flächen mitbewirtschaften müssen, dann verdreifacht sich die Fläche, die jeder Betrieb bewirtschaftet. Dann sind wir auf einmal bei 65 Hektar je Betrieb. Das ist mehr als der deutsche Durchschnitt. Und das ist quasi auch, in diesem Durchschnitt sind ja auch die großen Höfe, die da in Brandenburg und in Niedersachsen von riesengroßen Maschinen einfach bewirtschaftet werden. Das funktioniert ja hier schon gar nicht, weil hier die Flächen viel kleinteiliger sind. Da kann man nicht mit einem riesengroßen Häcksler drüber fahren, einfach weil der Platz gar nicht da ist oder weil es zu steil ist. Das heißt, es ist fast nicht mehr leistbar für einen Betrieb, so eine große Fläche einfach auch zu bewirtschaften.
Das heißt, die Betriebe, die überbleiben, die werden dreimal so groß. Man sieht das ja auch, wenn man in den Dörfern kritisch schaut. Die Kleinen hören auf, es wird dann einer bleibt meistens und der bewirtschaftet dann die ganze Fläche. Aber tatsächlich, für den sind auch Grenzen gesetzt. Und wie es halt ist, wenn der dann viel bewirtschaftet, dann macht der natürlich keinen Rohr mehr runter und dann, weil er das arbeitsmäßig einfach nicht mehr schafft. Also das wird noch dramatischer werden.
Genau. Das wird sicherlich auch eine ganz schwierige Aufgabe werden, wie man das vielleicht schaffen kann, dass so eine Hofnachfolge oder vielleicht auch das Übernehmen von der Landwirtschaft, wenn man nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie kommt, wie das wieder interessanter werden kann für die Leute.
Aber was ich da schon kritisch sehe, da geht es einfach um so viel Geld, um so viel Wert. Da gehört schon eine Liebe zur Landwirtschaft dazu, dass einfach das oberste Ziel ist, dass die Landwirtschaft weitergeführt wird und dass man sie dann so einen passenden Nachfolger sucht. Es gibt ja so Beispiele, die funktionieren, da wo das auf Erbpacht ist oder Leibrente oder verschiedene Ideen. Aber also ehrlich gesagt, das ist in der Familie schon schwierig, das weiß ja jeder mit diesen mehreren Generationen. Und dann noch, also da gehört schon einfach Liebe zur Landwirtschaft dazu, dass man das macht. Aber ich sehe das einen ganz wichtigen Teil. Und wahrscheinlich ist es auch steuerlich wichtig, dass man da schaut, wie es interessante Ansätze gibt, dass man sowas auch überhaupt umsetzen kann. Da wird uns dann, glaube ich, auch der Rüdiger Obermeier noch was erzählen, weil der ist da in diesem Bereich auch ganz aktiv. Aber gut, Simon, also wir wissen, ich hole uns jetzt nochmal schnell zurück. Die Flächen, die ein Landwirt bewirtschaftet, werden größer werden, weil einfach diese Hofnachfolge bei 62% der Betriebe entweder nicht ist oder nicht gesichert ist. Aber was heißt das dann noch für uns?
Ja, das bedeutet natürlich neben den Flächen, die bewirtschaftet werden müssen, auch eine ungewisse Zukunft für die Höfe, also für die Gebäude, für die Bauernhäuser und für die Ställe, für die Wirtschaftsgebäude. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, weil da nehme ich jetzt wieder die Zahlen her. Wir gehen wieder von diesen 1047 Betrieben aus. Wenn von denen tatsächlich 62% aufhören, dann sind es 649 Bauernhäuser, die dann auf jeden Fall nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Entweder bleibt vielleicht die Familie drin, der sie gehören, aber es kann ja natürlich auch gut sein, dass die Kinder den Hof nicht übernehmen, weil sie halt längst woanders hingezogen sind, weil sie ihren Familien oder ihren beruflichen, ihre berufliche Situation woanders verwirklicht haben. Und dann haben wir natürlich auf einmal ganz arg viele Bauernhäuser, die leer stehen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man verkauft dieses Bauernhaus auf dem Markt und kann da momentan einen Haufen Geld mitverdienen. Das sieht man ja, wenn man irgendwie in den Immobilienportalen schaut, so Bauernhäuser, die verkaufen sich für 1 Million, 1,5, 2, 2,5, 3 Millionen Euro. Oder eine andere Möglichkeit ist es, man versucht für diese Höfe vielleicht auch andere Lösungen zu finden, dass sie nicht einfach an den nächstbesten zu teuren Preisen verkauft werden. Weil die haben ja natürlich enorm viel Fläche. Das sind so 200, 300 Quadratmeter Wohnfläche drin. Da sind hinten die Stallflächen dran. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit für Kommunen. Wir haben vorhin über den Flächenverbrauch gesprochen. Der kommt natürlich auch daher, dass wir eigentlich fast immer nicht Bestehendes nutzen, sondern irgendwie an den Ortsrändern was Neues bauen. Und das führt zum einen dazu, dass wir natürlich immer mehr Fläche verbrauchen, zum anderen führt es aber auch dazu, dass die Ortskerne immer mehr aussterben, weil entweder gar niemand mehr drin wohnt oder halt nur noch einzelne Personen und die meisten Leute sich irgendwie in den Ortsrändern draußen aufhalten. Und vielleicht müssen wir da Modelle finden, wie auch Kommunen dann wieder an so Höfe kommen. Es gibt ja viele Modelle, wo sich Kirchen oder Stiftungen oder auch Unternehmen engagieren, die quasi frühzeitig, wenn klar ist, es wird mal niemand mehr in so einem Gebäude wohnen, diejenigen, die drin wohnen, werden älter, es wird immer schwieriger, so ein großes Haus überhaupt sauber zu halten, herzurichten, die Dachrinnen sauber zu machen, den Garten zu pflegen und so, die dann quasi hergehen und mit den Menschen einfach darüber reden. Hey, wie stellt ihr euch euer Leben im Alter vor? Wollt ihr gerne in dem Haus alt werden? Oder könntet ihr euch auch vorstellen, vielleicht irgendwo am gleichen Ort, im gleichen Ort, aber in ein bisschen was Kleineres zu ziehen, das einfach vielleicht nicht so aufwendig ist zu unterhalten, wo man vielleicht auch nicht so enge Treppen steigen muss. Und je nachdem, wie man sich das dann vorstellt, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es ja auch das Modell, dass man das Gebäude quasi von den Familien kauft und den Menschen, die drin wohnen, ein dauerhaftes Lebensrecht oder ein lebenslanges Wohnrecht anbietet. Und aber gleichzeitig, wenn dann die Familie verstirbt oder die letzten Einwohner versterben, das Gebäude dann eben an die Kommune übergeht. Und dann hat die Kommune natürlich auf einmal, viele von den Höfen sind ja irgendwo in der Ortsmitte auch, hat man da enorm viel Fläche, die man nutzen kann, für die man vielleicht ansonsten draußen was Neues bauen müsste. Entweder in den Stallungen für einen handwerklichen Betrieb oder für irgendwie Coworking Spaces sind ja gerade ganz aktuell oder vielleicht ein kleines Theater oder ein kleines Kino. Irgendwas, was das Leben halt irgendwie besonders macht in dem Ort. Und man kann natürlich vorne den Wohnbereich von diesem Bauernhaus, das sind ja auch 200 bis 300 Quadratmeter teilweise, vielleicht so umbauen, dass da mehrere Familien drin unterkommen können. Und auf einmal haben wir aus diesem vielleicht ansonsten leerstehenden Bauernhof oder wo vielleicht noch zwei Leute drin wohnen, haben wir auf einmal ein ganz lebendiges Zentrum in der Mitte vom Ort, wo vielleicht zwei Familien drin wohnen oder eine Familie und ein junges Paar. Hinten dran findet irgendwie entweder was Wirtschaftliches statt oder eine kleine Theaterbühne, wo man irgendwie abends hingehen kann. Und das bereichert natürlich so ein Ortsleben so und hilft auch am Ende dann, dass man nicht wieder draußen am Ortsrand die Wiese zubauen muss.
Wow, Simon, also das sind jetzt für unser Miesbacher Oberland schon ziemlich revolutionäre Gedanken. Also da muss ich mir jetzt ein bisschen schauen, dass ich da mitkomme. Also wir sind ja, also da bin ich mir, also für Familienbetriebe, die vielleicht keine Kinder haben und wo tatsächlich keiner aus der nahen Verwandtschaft ist, der da wo das gut harmoniert und der da in Frage kommt, sehe ich da tatsächlich großes Potenzial. Und das war natürlich echt eine Aufgabe von den Kommunen, dass man da vorausschauend schaut und dass man da, also das war wirklich, gerade so in diesen Ortsmitten, eine totale Bereicherung. Schwierig finde ich es, wenn Kinder da sind und ich weiß jetzt nicht, die gehen schon oft beruflich erstmal woanders hin, aber meistens kommen sie ja dann doch zurück. Aber natürlich kann man da auch einen Teil vielleicht anders nutzen und das werde ich auch kommen. Also wenn ich nicht mehr aktiv Landwirtschaft betreibe, dann habe ich natürlich viel Fläche, auch viel Wohnfläche, die ich irgendwie anders nutze. Und vielleicht gibt es noch andere Alternativen, nur irgendwie 5 Wohnungen reinschnalzen. Also das sehe ich schon ein bisschen kritisch, obwohl ich schon weiß, dass das finanziell sehr interessant ist. Aber vielleicht dann andere Lösungen, das Dorfleben mehr bereichern. Es gibt ja ein Leaderprojekt Baukultur. Und da bin ich ein sehr großer Fan davon. Da sind ja einige Gemeinden aus dem Landkreis dabei. Und die beschäftigen sich auch genau mit solchen Sachen, mit Leerständen, mit Umnutzungen. Vielleicht kannst du da noch ein Wort dazu sagen, was die da so machen.
Ja, das hat einen ganz engen Bezug, dieses Projekt, auch zu dem Thema oder zu der Fragestellung, die wir gerade so miteinander besprochen haben. Und ich tue mir natürlich als junger Kerl, der weit davon weg ist, so eine Entscheidung treffen zu müssen und der auch jetzt hier keinen eigenen Hof hat, tue ich mir dann natürlich total leicht, so daherzureden. Das weiß ich schon auch, dass das natürlich was anderes ist, wenn das einen selber betrifft. Und deswegen glaube ich, ist es ganz arg wichtig, dass man sowas im Dialog macht, dass man nicht einfach sagt, das ist eine Lösung und die wird jetzt so und so gemacht, sondern dass man mit den Leuten, die es wirklich betrifft, darüber redet, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? wenn ihr mal alt seid. Und genau das wollen wir mit dem Baukulturprojekt machen, dass wir eben so Fragestellungen aufgreifen, die für das Leben ja ganz wichtig sind. Wo wir wohnen, wie die Orte aussehen, in denen wir wohnen, das hat ja einen ganz großen Einfluss darauf, wie wohl wir uns fühlen, wie gut wir unser Leben finden. Und dass wir dafür im Dialog miteinander Lösungen finden, dafür ist dieses Baukulturregionsprojekt da. Und da geht es dann nicht nur um das Wohnen im Alter oder um Leerstände, sondern auch um die Frage, wie sollen eigentlich unsere Ortsmitten aussehen? Was wollen wir eigentlich im Zentrum vom Dorf haben? Was macht denn da das Leben lebenswert? Oder auch um das Thema, wie müssen Gebäude ausschauen, dass wir sie schön finden oder dass wir uns drin wohlfühlen? Was gibt es vielleicht für Alternativen zum einfach immer alles abreißen, wenn es alt ist, und dann irgendwas Neues wieder hinzubauen? Wie kann man vielleicht das, was man da hat, so umbauen, dass man es dann in einer anderen Form auch wieder nutzen kann? Das sind ganz spannende Fragestellungen und es macht großen Spaß, in dem Projekt mitzuarbeiten.
Ja, finde ich ja sehr sinnvoll. Wo von den Kommunen im Landkreis sind denn da dabei?
Aus dem Landkreis Miesbach ist Gmund dabei am Tegernsee. Die beschäftigen sich sehr viel auch genau mit dem Thema Wohnen im Alter und aber auch so alternativen Wohnformen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle, bis hin zu, dass mehrere Familien, die sich eigentlich Baugrund bei uns nicht mehr leisten könnten, sich zusammen ein Grundstück kaufen und dann da zusammen was drauf bauen und in dem, was sie da zusammen gebaut haben, dann gemeinsam auch wohnen. Das ist dann so ein bisschen das, die Alternative zum Einfamilienhaus, das man halt einfach für sich selber hinstellt. Und Holzkirchen ist noch mit dabei. Die beschäftigen sich zum einen viel mit dem Thema Innenort, also der Marktplatz. Wie muss da ausschauen? Was können wir da tun, dass man sich da wieder gern aufhält? Dass das nicht nur was ist, wo die Autos durchfahren und wo man irgendwie, wenn man zum Metzger oder zum Bäcker muss, relativ schnell durchrennt, dass man es geschafft hat und dann wieder irgendwie heimfährt. Und auch mit dem Thema, wie kann man so Bauprojekte mehr als Gemeinschaftsprojekte sehen. Dass man von Anfang an zusammen darüber diskutiert, wie so eine Fläche bebaut werden muss, was da vielleicht alles drauf gehört, dass am Ende was Gutes bei rumkommt und nicht einfach nur halt ein Haus hinter einer hohen Hecke, wo man sich verstecken kann.
Der Klassiker. Aber schwierig, da braucht es natürlich jemanden, der das gut moderiert, der die Leute mitnimmt, der die irgendwie zusammenbringt und dass dann was Vernünftiges draus also rauskommt, das, wo dann auch die Leute, wenn die da drin wohnen, zufrieden sind.
Genau, das ist ja das Allerwichtigste.
Ja. Ja, große Aufgaben für die Kommunen. Das waren jetzt ein paar Fakten, die jetzt tatsächlich wieder, das sind alles Sachen, die man eigentlich weiß. Aber irgendwie, wenn man die Fakten dann wieder so hat, dann wird es einem so richtig bewusst. Das mit dem Flächenverbrauch natürlich und das mit dem Strukturwandel ist natürlich so. Jetzt sehe ich das schon alles, jetzt bin ich gerade ein bisschen so am Tiefpunkt. Simon, gibt es irgendwas, was Positives für die Zukunft? Was siehst du denn Positives?
Das Positivste für die Zukunft, das ziehe ich aus meiner Arbeit und das sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist irre, mit was für einem großen Engagement ganz arg viele Leute sich für total unterschiedliche Sachen einsetzen. Entweder für die Geschichte, für irgendwas Geschichtliches, für die Jugend, für unsere Gäste, für Menschen, die vielleicht nicht ganz so leicht am Leben teilnehmen können, wie ich das kann, aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen. Da geht es auch um das Thema Inklusion, Integration auch von Geflüchteten vielleicht, gerade jetzt heuer wieder noch viel näher an uns rangerückt, als das vielleicht sonst so der Fall war. Oder eben auch so um so Banalitäten wie irgendwie, dass man einen schönen Garten bei sich im Ort hat oder sowas, wo man sich dann reinsetzen kann, wo man die Natur genießen kann. Und das ist so viel Wissen, das da in den Leuten steckt und so viel Engagement und so viel Zeit. Das könnte kein Bürgermeister und keine Gemeinde der Welt stemmen. Bei allem Respekt vor der Arbeit, die die Leute in den Kommunen da machen. Das ist auch ein ganz großes Engagement, aber auch da ist die Zeit begrenzt und auch da kann man nicht zu allem was wissen und eine Lösung haben. Und wenn wir das immer mehr zulassen, dass die Leute, die sich einbringen wollen, die gute Ideen haben, die Erfahrungen haben, die Wissen haben, wenn wir das zulassen, dass die wirklich mitgestalten, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir die Lösungen finden, die wir brauchen. Und das macht mir Mut für die Zukunft und deswegen mache ich mir auch keine so großen Sorgen um die Zukunft und ich finde, das ist viel wert, dass man das von sich sagen kann in so Tagen, wie das heute und die vergangenen Wochen waren.
Das stimmt. Ja, da hast du recht. Diese wahnsinnig viel guten, engagierten Leute, dieses Potenzial, was wir im Landkreis haben, das muss man eigentlich noch viel mehr nutzen, weil jeder weiß was und jeder kann was und jeder engagiert sich in seinem Bereich. Und wenn man das irgendwie für die Gesellschaft einbringt, finde ich das auch total gut und als großes Potenzial. Da hast du recht, das sollte man eigentlich mehr nutzen. Ja. Simon, ich habe natürlich mein Mirschbecker Milchkandl dabei und da gibt es jetzt nur eine Überraschungsfrage zum Abschluss. Die darfst du da rausziehen, vorlesen und dann ganz spontan beantworten. Schau mal.
Du pflanzt einen Baum. Welchen Baum? Warum den? Ich bin ein ganz großer Eichenfreund.
Echt? Das ist ja lustig, weil du jetzt ja gerade, weil du zuerst gesagt hast mit dem Förster, das ist jetzt Zufall natürlich, weil du eigentlich eine Förstergrundlage hast, das passt ja gut. Eine Eiche, die deutsche Eiche.
Ja.
Ja? Warum magst du die so gern?
Ich mag die total gern, weil zum einen, wir haben vorher über den Klimawandel gesprochen und die Eichen sind ganz widerstandsfähige Bäume und die kommen auch gut mit Trockenheit klar. Das heißt, das ist auch ein Baum, der in Zukunft bei uns gut wachsen wird können. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres als so alleinstehende Eichen irgendwo in der Landschaft, wo vielleicht eine kleine Kapelle oder ein kleines Mattel daneben steht und eine Bank, wo man sich im Sommer drunter setzen kann und den Ausblick genießen kann mit den großen, weitreichenden, krummen Ästen und dem Laub, das oben drüber ist. Ich finde, es gibt nichts Schöneres. Und im Winter, wenn sie kahl sind, dann sieht man nur noch mehr von diesen tollen Ästen. Und das finde ich einfach einen wahnsinnig schönen Baum.
Das stimmt. Das ist einfach schön. Und gerade wenn die so frei dastehen, ist das echt eine Bereicherung für unsere Kulturlandschaft. Wobei natürlich da wieder jemanden braucht, der das unter Außermaht. Und jetzt haben wir wieder die Brücke zur Landwirtschaft. Aber das kriegen wir hin. Wir haben ja schon gesagt, alle helfen wir zusammen. Dann geht es in die richtige Richtung. Super. Simon, vielen Dank für das interessante Gespräch und auch für deine Fakten, die du da rausgezogen hast.
Sehr gern.
Super. Und dann freue ich mich wieder auf das nächste Gespräch, wenn ich unterwegs bin mit dem Mirschbecker Milchkandl. Vierting.